Die Geschichte der NS-Zeit, das ist auch eine Geschichte ungesagter Schicksale, die keiner kennt. Matthias Lilienthal, Intendant der Münchner Kammerspiele, der hat 2018 den Anstoß gegeben, die Geschichte der Münchner Kammerspiele in der NS-Zeit zu erforschen. Ans Licht gekommen sind da Geschichten von entrechteten, verfolgten und ermordeten MitarbeiterInnen. Und an die erinnern die Kammerspiele jetzt mit Erinnerungszeichen, die heute montiert werden. Und über die Menschen hinter den Zeichen und die Recherche vorab spreche ich mit Martin Waldesch-Stauber. Er ist Dramaturg an den Kammerspielen. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Edgar Weil, Hans Tintner, Benno Bing, Julius Peter Seger, Emmy Rowold. Wer waren diese Menschen?
Na, das sind fünf ganz verschiedene Schicksale, aber sie alle wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet. Edgar Weil war ein junger Dramaturg, der sofort nach der Machtergreifung fliehen musste. Hans Tintner, ein Theatermensch und Filmemacher, der in München und Berlin gewirkt hat und auch verfolgt worden ist und nach einer langen Fluchtgeschichte ermordet. Die Figur der Geschichte der Kammerspiele, die in Vergessenheit geraten ist. Er war geschäftsführender Direktor viele, viele Jahre hinweg und musste dann auch 1933 fliehen und über verschiedene Stationen in Europa, bis er schließlich in Frankreich von den Nationalsozialisten gefangen genommen und dann später ermordet worden ist. Julius Peter Seger, eine ähnliche Fluchtgeschichte und Verfolgungsgeschichte. Er blieb längere Zeit noch in München, trotz der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten. Und Emmy Rowold ist ein Fall, der ein wenig anders gelagert ist, denn sie wurde in der psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar hier in der Nähe von München zum Tode gehungert und ist eines der Opfer der nationalsozialistischen Krankenmorde.
Wie haben Sie die Geschichten dieser Menschen recherchiert?
Das sind sehr unterschiedliche Vorgänge. Es gab einzelne Personen, die mit den Kammerspielen in Verbindung stehen und deren Schicksal man kennt. Therese Giese ist ein gutes Beispiel, die ja später auch in die Bundesrepublik zurückgekehrt ist, um Theater zu machen. Und viele, viele andere Geschichten hingegen sind jahrzehntelang nicht. Das liegt daran, dass die Verdrängung ist ohnehin bekannt, aber im Fall der Kammerspiele gibt es eine sehr spezifische Geschichte von Personen, die den Krieg überlebt haben, die während der NS-Zeit hier gewirkt haben und denen eine Erzählung gesponnen haben, in der diejenigen, die weggehen mussten und fliehen mussten, nicht auftauchen. Und diese Bücher und Erzählungen, die davon berichten, wurden immer wieder neu als Quellen herangezogen. Was wir gemacht haben in den vergangenen 2 Jahren, ist ganz anderen Spuren nachzugehen, autobiografischen Schriften, anderen Formen von Akten in Archiven. Und wir sind mittlerweile bei 150 Personen, die in der Zeit der Weimarer Republik an den Münchner Kammerspielen gewirkt haben und die dann ab 1933 mit der Machtergreifung verfolgt worden sind, entrechtet, Berufsverbote erleiden mussten oder ermordet worden sind. Und ganz erstaunlich dabei vielleicht auch, dass das Jahr 1933, über das selten eingehend diskutiert wird, was für eine Stadtgesellschaft bedeutet. Allein im Jahr 1933 mussten über 120 Personen, die hier gewirkt haben, in einem Schlag Deutschland verlassen.
Heute erinnern Sie ja mit 5 Zeichen, mit Erinnerungszeichen an die 5 Menschen, die wir schon genauer angesprochen haben. Wie sehen diese Zeichen aus?
Hier in München gibt es verschiedene Formen des Erinnerns und das Stadtarchiv und die Koordinierungsstelle für die Erinnerungszeichen bemüht sich um Stelen und um diese Erinnerungszeichen als Tafeln. Und am Haupteingang der Kammerspiele an der Maximilianstraße werden 5 goldene Tafeln angebracht, die ein Bild der Person beinhalten und die Lebensdaten.
Wie hat die Recherche Ihren Blick verändert auf den Ort, an dem Sie arbeiten?
Es zeigt, glaube ich, die Ursprünge, die die Kammerspiele eigentlich haben, weil im Zuge der Recherchen, die ich mit Janne und Klaus Weinzierl betreibe, sehr viel über die Anfänge der Kammerspiele klar geworden ist. Also die Zeit vor 33 und dann auch vor der Gleichschaltung, durch nationalsozialistische gültige Gleichschaltung 39 und Wurzeln eigentlich sind und dass dieses offene internationale Theater.
Das jetzt rauscht uns die Verbindung, glaube ich, endgültig weg. Ich höre Sie, glaube ich, nicht mehr, Herr Waldesch-Stauber. Sind Sie noch da?
Ich höre Sie noch ganz gut.
Sie hören mich noch. Ja, es war schon die ganze Zeit etwas kippelig. Sorry, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe wahrgenommen, die Recherche hat den Blick verändert auf den Ort, an dem Sie arbeiten. Und da sind Sie ein bisschen abgerauscht. Aber es ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Habe ich diesen Tenor noch richtig erfasst?
Genau, weil man sieht die Ursprünge der Kammerspiele und dieses internationale Avantgardistische, was dann mit den Nationalsozialisten unterbrochen worden ist. Und daran, an diese ursprüngliche Tradition der Kammerspiele, versuchen wir anzuknüpfen.
Und Sie können sich die Aktion heute Nachmittag angucken, wenn die Erinnerungszeichen angebracht werden. Wenn Sie in München sind, 16 Uhr in der Maximilianstraße 26 bis 28, beziehungsweise in Kammer 4 der Kammerspiele. Martin Walder-Stauber ist da Dramaturg und ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, und Matthias Lilienthal geht da in seine letzten Tage als Intendant an den Münchner Kammerspielen. Wir haben ihn gerade ausführlich interviewt zu seiner Zeit dort in unserem Theatermagazin Rang 1. Und dieses Interview finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de.